Ich darf euch liebe, mutmachende Grüße ausrichten aus Sontheim, Krishoner Gemeinde Sontheim. Grüßt euch sehr herzlich, wünsche euch Gottes Segen in dieser Zeit und ich freue mich, dass ich heute hier sein darf. Echt wieder schön, ich glaube, ich war zum letzten Mal wieder letztes Jahr da gewesen. Und ich finde es eine gute Tradition. Tradition kann ja immer mal gut und schlecht sein, ob sich's bewährt oder eben nicht manchmal, ne? Muss sie auch überdenken, aber ich finde es toll, dass wir als Krishoner Pastoren immer mal wieder hier so vorbeischauen und einerseits Mut gewinnen, indem es bei euch läuft, indem wie ihr mutig unterwegs seid, aber andererseits auch ermuntern, weiterzumachen. Und das wollen wir gerne machen heute mit diesem Propheten Habakuk. Und wenn ich das so höre, Habakuk, ihr habt den wahrscheinlich schon mehr gelesen, mehr studiert vielleicht als ich, weil ich muss ehrlich sagen, auf Krishoner, die kleinen Propheten, ich plaudere jetzt ein bisschen aus dem Nähkästchen, wenn man am Ende keine Zeit hatte, dann fallen die kleinen Propheten ein bisschen runter, thematisch. Dann ist so da, wo man als erstes dann kürzt, weil bei Jesaja wird sicher nicht gekürzt, Jeremia auch nicht, ist auch noch sehr wichtig. Die großen Propheten, die müssen, da ist viel drin, das muss rein. Aber so die kleinen Feinen, die kommen dann manchmal ein bisschen zu kurz. Und die wollen wir wieder groß machen und dazu dient diese Predigtreihe, die kleinen Propheten ganz groß. Und Habakuk, ein fragender Prophet. Er ist so ein ganz anderer Prophet. Ich habe mal ein Symbol mitgebracht, wie Propheten sonst sind. Ich habe das im Jugendkreis bei uns eben gemacht. Normalerweise ist ein Prophet, verbinde ich immer damit, dass es so einer ist. Was könnte ich damit meinen? So ein Lautsprecher Gottes, genau. Einer, der reinkommt in eine Situation hinein und dann auf einmal gibt es eine Botschaft von Gott durch den Propheten hindurch und dann durch ein Megafon, dass es lauter wird, in die Gesellschaft hinein. Also eine Botschaft von Gott durch den Propheten an die Menschen. Und Habakuk ist gerade nicht so ein Prophet. Er ist ein ganz anderer Prophet, weil er ist eher einer, dass er eine Botschaft von uns Menschen hat und bringt sie zu Gott und erwartet von Gott Antworten. Er ist ein viel demütiger Prophet. Er redet gar nicht arg viel. Er stellt eigentlich nur Fragen und kommt in einen Dialog, in ein Gespräch, in ein betendes Gespräch mit Gott und endet am Ende mit einem wunderschönen, den könnt ihr vielleicht heute Nachmittag mal lesen, ein wunderschöner Siegespsalm. Das ganze dritte Kapitel ist ein wunderschöne Lobeshymne auf die Herrlichkeit Gottes. Der Prophet tritt völlig zurück. Der ist so klein, den sieht man gar nicht. Vielleicht übersieht man den auch. Aber das Kleine wollen wir wertschätzen, weil es etwas extrem Wichtiges in unsere Zeit, glaube ich, hinein kommuniziert und eine Botschaft von Gott hat, die extrem wichtig und mutmachend ist, gerade in schweren Zeiten. Ich möchte gerne anfangen, indem dass wir ein paar Dinge eben lesen und ich werde ein bisschen Hintergrundinformationen auch dazu bereiten, warum es eben etwas eher nicht mit damit zu tun hat, sondern eher mit sowas. Ein unscheinbares Buch. Was genau, werde ich nochmal genau drauf kommen. Also wir haben Habakuk, einen Propheten, der anfängt zu reden. Das Buch fängt so unscheinbar an und ich bring das mal hier so drauf. Das ist der Fahrplan, den wir haben. Ich brauche immer ein bisschen Struktur. Wir haben am Anfang aufwühlende Fragen, sind im Grunde zwei Stück. Dann haben wir eine doppelte Antwort. Die erste davon von Gott ist eher, da musste ich schlucken. Die zweite viel spannender und viel mutmachender. Und am Ende ein doppeltes Bekenntnis des Habakuk. Also immer zweier Sachen. Zwei aufwühlende Fragen, zwei Antworten und ein zweifaches Bekenntnis, was Habakuk am Ende eben hat. Und da steigen wir mal ein. Und zwar geht es bei Habakuk so los. Habakuk 1, 1 bis 4. Dies ist die Last, die der Prophet Habakuk geschaut hat. Herr, wie lange soll ich schreien und du willst nicht hören? Wie lange soll ich zu dir rufen, Frevel, und du willst nicht helfen? Warum lässt du mich Bosheit sehen und siehst den Jammer zu? Raub und Frevel sind vor mir, es geht Gewalt vor Recht. Darum ist das ganze Gesetz ohnmächtig und die rechte Sache kann nie gewinnen, denn der Gottlose übervorteilt den Gerechten. Darum ergehen verkehrte Urteile. Zwei Fragen, die Habakuk hier ausspricht. Was ist die Situation? Was ist das, womit er zu Gott kommt? Er kommt noch nicht mal erst, er wird nicht mega berufen oder irgendwas, er kommt mit diesen simplen Fragen zu Gott. Das erste ist, wie lange noch? Wie lange muss ich das noch erleiden? Wie lange muss ich das noch erleben? Und das zweite ist, Warum? Warum greifst du nicht ein? Was ist die Situation? Habakuk lebt in den letzten Jahrzehnten des Südreichs. Wenn man sich so in der Israel-Geschichte ein bisschen auskennt, weiß man, okay, irgendwann war Israel mal in Ägypten, waren Sklaven, dann sind sie rausgeführt worden mit Mose durch die Wüste, haben dann ein Land bekommen, Israel ein wunderschönes Land, und das wurde dann durch Könige, durch ihre Verfehlungen geteilt, und dann wurde das Nordreich erobert, und die sind verstreut worden, und das Südreich, Juda, wurde auch irgendwann erobert von den Babyloniern, und Habakuk lebt in der letzten Zeit des Südreiches, die letzten Jahrzehnte, und er sieht schon so am Horizont so eine aufkommende Supermacht. Die werden hier im Buch die Chaldeer genannt, aber sonst auch Babylonier, das ist das babylonische Reich, und die erstarken. Die werden immer mächtiger, und Furcht in den Nationen breitet sich aus, weil diese schlimme Bosheit am Horizont wie so ein Gewitter sich aufbraust und größer wird. Und die Frage ist, wenn das jetzt passiert, dann sind wir sehr, 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 sehr in der Bredouille. Weil was ist passiert? Die Könige, die Richter Israels interessieren sich nicht für das Gesetz Gottes. Die Menschen haben sich immer, auch in Juda, haben sich immer wieder von Gott abgewandt und haben gesagt, wir wollen mit Gott nichts zu tun haben, mit seinem Gesetz nichts zu tun haben. Wir suchen uns unsere Götter zusammen und wir machen unser eigenes Recht. Und was dann passiert, wenn ich sage, ich mache das, dann stehe ich im Mittelpunkt. Und so war das eben auch dort bei den Mächtigen. Es gab Götzendienst, es gab ungerechte Gerichtsurteile. Wir haben hier gelesen, Gewalt ergeht vor Recht. Das Recht des Stärkeren ist hier drin. Der Gottlose übervorteilt den Gottesfürchtigen und am Ende vergeht der Gottesfürchtige. Und verkehrte Urteile, unrechte Urteile sind an der Tagesordnung. Das ist das, was er in Juda erlebt, im Südreich erlebt. Und dann kommt es so, dass auch noch von außen eine Bedrohung kommt, die die ganze Existenz seines Staates, Habakuks Staates, auf die Probe stellt. Und er fragt, was soll da passieren? Wie lange soll ich noch schreien und wie lange willst du nicht hören? Warum lässt du mich Böses sehen? Und ich glaube, das ist vielleicht ein großes Bild für das Christen, für einen Christen generell. Vielleicht ist es so, wenn, erinnert ihr euch zurück, als ihr noch ganz jung im Glauben wart. Da habt ihr etwas gemerkt von der Liebe Gottes und ihr wart mega gut mit ihm unterwegs und ihr wart wie auf so der Treppe nach oben, wie auf dem Berg immer weiter höher gestiegen und irgendwann, wenn man auf dem Berg ist, geht's wieder bergab. Und man hat das Gefühl, ja, okay, jetzt passiert etwas. Oh, darauf war ich nicht so vorbereitet. Vielleicht verläuft das Leben eben nicht so, wie ich mir das so ausgemalt habe. Vielleicht läuft das Leben in der Gemeinde nicht so, wie ich mir das ausgemalt habe. Oder im Hauskreis nicht so, wie ich mir das ausgemalt habe. Vielleicht gibt es Beziehungen, die kaputt gehen und man fragt sich, ja, wie kann das Gott eigentlich zulassen? Vielleicht gibt es Perspektivlosigkeit, dass man sich denkt, warum passiert mir das denn jetzt? Und man merkt, wie man vielleicht von diesem Berg ein bisschen runterkommt und immer, es wird schwieriger und man ist so auf dem absteigenden Ast, emotional und in dem, wie man auf Gott vertraut. Und dann kommt man dazu, dass man sowas auch bei Habakuk liest. Und was ist jetzt die Frage Gottes, die Antwort Gottes dazu? Die wollen wir mal lesen. Die Antwort Gottes, die er hat, ist kommt direkt in Vers 5. Da sagt er, schaut hin unter die Heiden, seht und verwundert euch, denn ich will etwas tun zu euren Zeiten, was ihr nicht glauben werdet. Oh, das ist was Gutes, was ihr nicht glauben werdet. Etwas Wunderbares? Man weiß nicht genau. Wenn man davon sagen wird, also etwas, was wir nicht glauben werden, wenn wir es erzählen. Denn siehe, ich will die Chaldäer erwecken, ein grimmiges und schnelles Volk, das dahinziehen wird, so weit wie die Erde, um Wohnstätten einzunehmen, die ihm nicht gehören. Grausam und schrecklich ist es. Es gebietet und zwingt, wie es will. Das soll die gute Antwort Gottes sein? irgendwie, ich bin schon im Tal und auf einmal gibt Gott die Antwort, es kommt noch viel schlimmer. Es wird noch viel schlimmer kommen. Die Chaldäer, die Babylonier werden euch überrennen. Und es wird noch böser werden, als es jetzt schon ist. Und vielleicht sitzt der eine oder andere hier, wo er denkt, ja, das kann ich gut nachempfinden. Jetzt kommt noch mal Gott obendrauf und gibt noch mal einen wie obendrauf. Wie soll ich damit umgehen? Gerade wenn ich schon am Tiefpunkt bin, also Ground Zero, schon mal minus 5 noch mal. Wie kann das ein guter Gott zulassen? Was soll das denn? Und Habakuk würde das vielleicht auch gedacht haben. Hey, jetzt kommst du, okay, wir haben an dir gesündigt, wir haben dein Gesetz nicht befolgt, haben wir, und jetzt nutzt du aber, um Gericht zu üben, ein ungerechtes Volk, ein heidnisches Volk, die noch viel grausamer sind. Und du lässt das sogar noch zu. Du lässt die erstarken, dass die diese Macht haben. Wie kann das denn ein guter Gott sein? Warum? Warum sollte das denn gut sein? Warum sollte ich denn für meine Mutter beten, obwohl ich merke, irgendwie anscheinend, du willst sie nicht heilen? Und dann steht man am Grab und denkt, jetzt habe ich diesen Hammerschlag nochmal erlebt. Wie lange soll ich noch arbeitslos sein? Und ich gebe mich doch ein, ich versuche auf Gott zu vertrauen und trotzdem ändert sich das nicht. Ich leide unter den Bedingungen, ich leide unter dem, wie meine Mitarbeiter vielleicht mit mir umgehen. Oder vielleicht auch, warum verstehen die Leute nicht, meine Freunde, meine engsten Freunde, wie wunderbar es ist, Jesus zu folgen, und ich bete schon so lange für sie. Und am Ende zerbricht es sogar, diese Freundschaft, und sie sagen, sie wenden sich von mir ab. Dabei wollte ich ihnen doch immer nur deine Liebe, Gott, klar machen. Wie kannst du das zulassen? Der Gottlose, wird er die Oberhand behalten? Wird das Unrecht siegen? Das sind die Fragen, die dahinter stehen. Wie kann dieser heilige, gerechte Gott, dieser gute Gott das zulassen, gerecht üben? Und dann haben wir an diesem Punkt, wo wir merken, wir sind eigentlich schon unter der Erdoberfläche emotional, auf minus 5, haben wir zwei Möglichkeiten. Zwei Möglichkeiten, wie wir damit umgehen können. Das erste ist, wir können das Ganze leugnen. Wir können wie Scheuklappen die Augen etwas enger machen, auf eine Sicht fixieren, das Außen nicht mehr sehen. Wir können vielleicht sogar die Augen verschließen vor der Realität, wie es eben ist, auch meiner emotionalen Realität. Und das ist eine Möglichkeit, damit umzugehen. Diese Möglichkeit, wenn ihr die eingehen wollt oder ich die eingehen möchte, das ist nicht das, wie Habakuk es vorlebt. Die eine Möglichkeit: leugnen, verdrängen. Die andere Möglichkeit ist aufgeben. Die andere Möglichkeit ist aufgeben. Okay, im Moment läuft es nicht so, wie ich mir das erwartet habe. Im Hauskreis, in der Gemeinde, sonst wo. Die Vakanz, irgendwie ist es schwierig. Ich glaube, ich gehe ganz zurück. Das mit dem Vertrauen auf Gott hat sich nicht gelohnt. Ich gehe wieder an den Moment Null oder vor Null, bevor ich zum Glauben gekommen bin. Das hat sich nicht gelohnt. Ich glaube, ich gebe auf. Ich streiche die Segel. Das wäre die andere Möglichkeit. Und das sind zwei Möglichkeiten, die extrem menschlich sind. Und ich kann jede von dieser Reaktion verstehen, aber Habakuk gibt hier eine weitere Möglichkeit, und das ist die göttliche Möglichkeit, damit umzugehen, nämlich er kommt nochmal erneut zu Gott. An diesem Punkt kommt er nochmal erneut zu Gott und fragt ihn nochmal neu. Und fragt ihn, was soll das? Also das erste ist, er hat zwei Fragen: warum, wie lange noch? Die erste Antwort ist keine gute Antwort, es kommt noch schlimmer, zumindest für Habakuk. Und jetzt schauen wir die zweite Antwort von Gott an, die er eben hat. Die zweite Antwort. Er sagt, geh raus, geh an die Stadtmauer, geh auf die Mauer und schau in die Ferne. Und dann nimm dir Steintafel und schreibe darauf, was du siehst. Was tut er hier? Er geht nach draußen. Er geht in die Weite. Gott führt ihn in die Weite. Er sieht trotzdem noch am Horizont das drohende Unheil, aber trotzdem sagt Gott, er blendet es nicht aus, ich werde dir eine Antwort geben. Schreib auf, was du geschaut hast, deutlich auf eine Tafel, dass es lesen könne, wer vorübergeht. Der Herr sprach, nimm dir eine Tafel, ich habe euch meine Steintafel mitgebracht. Ist nicht aus Stein, ist mir zu schwer. Ich habe ein kleines Büchlein bekommen an einer Situation, wo ich auch ähnlich wie Habakuk ähnliche Fragen gestellt habe. Und ich dachte mir, ich erzähle euch einfach mal die Geschichte, wie es zu diesem Heftchen gekommen ist. Ich war in meinem Praktikum und war jung und war voller Tatendrang und lustig, dass damit Krishona was zu tun hat. Nämlich, ich war dort in einer Missionseinrichtung, eine einheimische, die wurde aber unterstützt von Deutschland, von politischen Organisationen in Deutschland, aber auch von den Landeskirchen. Und es war gut, war schön. Und die haben echt gute Arbeit dort geleistet. Und ich war mit meinem Kollege dort, und wir waren dort als Praktikanten, haben da die Familie kennengelernt und haben dort gearbeitet. Und irgendwann kam es, das Reformationsjahr, das große Lutherjahr, und dann wurde ein Videoteam von Deutschland dorthin geschickt. Und die haben gesagt, es wäre cool, wenn wir eigentlich mal mit Bild und Ton sehen, was die Arbeit dort unten in Südafrika eigentlich ist, was sie da so macht. Und dann kam dieses Videoteam und dann wurde gefilmt. Und ich wollte eigentlich weg sein, ich wollte eigentlich die Weite ein bisschen suchen, wollte mit dem Pferd abhauen. Ich habe das immer mal gemacht, dass ich dann ausgeritten bin nach der Arbeit. Und dann war eine Frau, die mich angesprochen hat, hey, Enrico, kannst du nicht hierbleiben? Das Musikteam, sage ich schon, das Videoteam ist ja hier. Wäre doch cool, wenn jemand das auf Deutsch erklären kann, was hier passiert. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, eigentlich will ich nicht, aber wenn du das sagst, dann mache ich's halt. Und dann kommt es zu diesem Interview und der Leiter der Missionseinrichtung stellt mich vor eben als einen Studenten auf Krishona in der Schweiz und wir denken uns nicht viel dabei und ich mache die Sache da, erzähle, was dort Gutes passiert und danke vielmals für die Unterstützung und für alles, was sie geben. Und ein bisschen vorgespult in die Zukunft, ich bin wieder in der Schweiz und kriege die Nachricht, das hat den Leuten wohl dann in Deutschland nicht so ganz gefallen. Warum kommen dann jetzt hier diese Krishona-Leute und leben auf unseren Kosten und machen da die praktischen Einsätze und wir zahlen dafür? Und dann gab es in diesem Missionsteam gab es viel Verwerfung darüber. Was ist da der richtige Weg? Und dann war dort eben eine schwierige Zeit. Viel Streit, viel Missgunst. Und irgendwann war es so, dass dann diese Missionseinrichtung gesagt hat, diese Familie, wo wir gewohnt haben, ihr müsst gehen. Innerhalb von 5 Monaten müsst ihr die ganze Farm verlassen, alle Tiere zurücklassen, ihr habt kein Einkommen mehr, ihr werdet nicht mehr bei uns arbeiten, müsst schauen, wo ihr bleibt, die ganze Familie mit 3 Kindern. Und dann saß ich in der Schweiz und dachte, warum Gott? So was Dummes, was da passieren muss. Eigentlich nur ein Fehler, hätte ja ganz anders auch laufen können. Er hätte Krishona nicht wagen müssen und ich wäre vielleicht einfach früher weggeritten, wäre auch gut gewesen. Wie kannst du es zulassen, dass jetzt diese Familie vor dem Aus steht, kein Land hat, kein Einkommen hat und diese Familie hat doch so viel für dich getan? Wie kannst du es zulassen, dass das passiert? Und es wird immer schwieriger, es wird immer schwieriger und dann kommt es irgendwann dazu, dass ich eben diese Fragen hier aufgeschrieben habe. Und ich sagte, wenn du ein guter Gott bist, der trotzdem an seinen Kindern festhält, dann musst du das zeigen an dieser Familie. Ansonsten werde ich nicht irgendwo predigen und davon erzählen, dass du ein guter, gerechter Gott bist. Und in dieser Zeit habe ich immer geschaut, was tut er? Was ist das, was ich erkenne? Und er hat es nicht gleich verändert. Er hat es nicht gut gemacht. Es war immer schwierig. Und diese Zeit war extrem, dass ich gesagt habe, okay, es ist schwierig und ich weiß nicht genau, wie es darauf auskommt. Gott, du musst dich mir zeigen. Und dann hatte ich eben diesen Bibelvers auch, der dann in ab Habakuk 2, Vers 4 kommt. Siehe, wer halsstarrig ist, der wird keine Ruhe in seinem Herzen haben. Ich hatte mein Bild, wie es hätte sein sollen. Und ich wollte an diesem festen Plan festhalten. Gott, du musst das jetzt so tun und besser machen. Wer halsstarrig ist, wird keine Ruhe in seinem Herzen haben. Das habe ich erlebt. Keine Ruhe in meinem Herzen. Und dann geht der Vers aber weiter, nämlich der Gerechte wird durch seinen Glauben leben. Ein sehr bekannter Vers, der übrigens die Reformation ausgelöst hat. Wenn ihr Luther schauen werdet, dann wird das auch eine Rolle spielen. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Aus Glauben. Aus dem Vertrauen. Aus Glauben, dass Gott eben es doch gut machen wird. Und dann hat es lange gedauert, bis dieses Vertrauen sich ausgezahlt hat, nämlich diese Familie hat jetzt eine größere, mehr Land bekommen als vorher, so ein bisschen wie eine Hiob-Geschichte, ne? Hat mehr Einfluss als vorher und kann diese Zeit, die sie jetzt da haben, viel besser nutzen als vorher in dieser Missionsgesellschaft und sind eigenständig. Also Gott hat sich dort in dieser Situation als doch treu erwiesen. Und das war für mich so ein Zeugnis, dass ich sagte, das Böse, das wird nicht siegen. Das wird nicht so bleiben. Und dann sehen wir eben bei Habakuk 2 eben auch diese Weherufe. Wenn ihr die dann lesen werdet zu Hause, dann schaut die mal an. Viele Sachen, die dort beschrieben werden, wehe dem, der eben auf sich selbst vertraut. Wehe dem, der meint, er könnte ohne Gott leben. Wehe dem, der den unterdrückt, den, der nicht viel hat, auch noch in den Staub drückt. Wehe dem, denn der Herr wird richten. Der Gerechte wird aus Glauben leben, wird im Vertrauen auf Gott leben. Und dann kommen wir zu diesem Veränderungsprozess, den eben Habakuk hier auch eingeht. Erst mit diesen Fragen zu Gott kommen und dann merken, ja, ich glaube, Gott, vielleicht ist er doch da. Vielleicht ist er doch da, dieses Vertrauen. Und dann kommt es dazu, dass er am Ende dieses Kapitels dieses Bekenntnis hat, aber. Und das ist ein guter Glaube, wenn wir, manchmal sagt man ja so, Pubertierende, von denen können wir nichts lernen, aber ich glaube schon, nämlich dieses Aber. Hört man häufig von denen. Aber wie ist das? Aber ich habe keine Lust. Aber sonst was. Ein bisschen trotzig dann, ne? Habakuk ist hier im positiven Sinne trotzig, dass er sagt, aber der Herr ist in seinem heiligen Tempel. Der Herr ist in seinem heiligen Tempel. Er ist der, der richten wird. Auch wenn es jetzt nicht so scheint, er wird richten. Er sitzt immer noch in dem Regiment, so wie wir es heute auch gehört haben, und sieht das Unrecht, was Nationen, Menschen einander antun, und er wird gerecht richten. So sehr, dass alle Welt verstummen muss. Die ganze Welt ist still. Die Welt sei stille vor ihm. Und das ist ein tolles Bekenntnis. Der Herr ist in seinem Tempel. Und ich musste direkt an Jesus denken, der dann eben sagt, wo er im Tempel ist, und dann kommt er wieder raus und dann spricht er davon, dass er leiden und sterben wird, sein heiliger Tempel zerstört werden wird, aber in neuer Pracht auferstehen wird. Nach 3 Tagen. Und das bedeutet eben, dass wenn wir diesen Tempel, diesen heiligen Tempel sehen, Jesus gestorben und auferstanden, dann ist das unsere Gerechtigkeit, die für uns gilt. Unser Glauben auf seine Gerechtigkeit. Der ohne Sünde ward, wurde für uns zur Sünde gemacht, dass wir leben können. Und das ist die gute Botschaft. Der Tempel zerstört, in 3 Tagen wieder auferbaut. Oder eben dann Offenbarung 8, Vers 1, wo eben das Lamm dort ist und das Lamm öffnet die Siegel und richtet die Welt und alle Menschen werden still sein. Und darauf zu vertrauen, dass das eben jetzt noch nicht sichtbar ist. Wenn ich jetzt rausgucke, sehe ich das noch nicht so ganz. Aber dass es eine Realität ist, die kommen wird und die uns Mut und Kraft gibt, weiter Wege zu gehen. Aber der Herr ist in seinem heiligen Tempel, auf ihn vertraue ich. Er wird richten und er hat gerichtet in Jesus. Das ist die Botschaft an alle, die nach diesem Vorbild dann der Babylonier eben agieren werden. Alle Nationen, die so agieren werden, müssen einmal vor diesem Lamm stehen, vor Jesus stehen und werden dort dann gerichtet werden. Und Gericht ist für uns, die wir dann eben gerettet sind durch Jesus, etwas Positives. Es wird wieder gerade gerückt. Es wird wieder zurechtgerichtet. Die Halsstarrigkeit, vielleicht kennt ihr das auch, wenn ihr den Nacken verstaucht habt, dann wird wieder gerecht oder zurechtgerichtet. Das ist vielleicht erstmal ein bisschen schmerzhaft, aber danach ist es besser. Der Gerechte wird aus Glauben leben und der Herr ist in seinem Tempel. Er richtet. Das ist diese Antwort, die Habakuk bekommt. Die erste Antwort. Und die zweite Antwort finden wir am Ende dieses wunderbaren Psalms von Habakuk. Deswegen ist es so, dass Habakuk eigentlich gar nicht arg viel sagt, sondern am Ende ein Loblied einstimmt auf Gott, der sagt, wenn Gott kommt, dann wird alles gut werden. Dann ist das das ultimative Happy End für unser Leben, für unsere Zeit hier. Und das macht mich fröhlich. Dann sagt er am Ende hier, aber ich will mich freuen des Herrn und fröhlich sein in meinem Gott, meinem Heil, meiner Rettung. Das, was uns hält, ist die Rettung, die wir in Jesus haben. Nicht etwas anderes. Nicht die Widrigkeiten, Umstände dieser Welt oder auch nicht der großen Welt, auch nicht der kleinen Welt. Sondern der Frohsinn, das Frohlocken, das übersprudelnde Fröhlichsein in Gott. Das ist das, was uns Mut macht. Das ist das, was einander eben Mut macht. Und das kann dieser Weg sein, den eben Habakuk vorgezeichnet hat, von diesen Fragen, von dem, dass er diese aufwühlenden Fragen zulässt. Über diesen Weg, dass es noch schlimmer wird. Und Gott dann eben ihm eine Möglichkeit gibt, wie er seine Erkenntnisse bewahren kann und sogar, habt ihr es gemerkt in dem Vers, weitergeben kann. Schreibe es auf eine Steintafel, dass jeder, der vorübergeht, es lesen kann. Bin fest davon überzeugt, dass dieser Psalm Teil dieser Steintafel war. Und dass wir es heute lesen können, was Habakuk erlebt hat. Frage ist so ein bisschen, was kann auf deiner Steintafel stehen? Was ist die Erkenntnis, die du von Gott hast, die durch diese schwierigen Zeiten noch kostbarer geworden ist? Und dann zu diesem doppelten Bekenntnis. Einerseits, ich vertraue wieder Gott, vertraue mich Gott neu an und ich will fröhlich durch diese Welt gehen, weil ich weiß, was da kommen wird, nämlich das Heil in Christus. Das Heil, was alles Bosheit dieser Welt eben verschlingt und wo es dann nicht mehr ist. Das ist diese doppelte Antwort, dieses doppeltes Bekenntnis. Ich habe ein paar Fragen mitgebracht und vielleicht können es Fragen sein, die dich heute noch bewegen werden oder in der kommenden Woche. Ich habe auch, jetzt weiß ich gar nicht wo, irgendwo habe ich ein paar Kopien mitgebracht. Wenn es zu wenig sind, ich schick's euch auch gerne nochmal zu, ein paar Fragen, die mir helfen oder was ich gerne aus diesem Text rausholen möchte. Fragen zum Weiterdenken. Erstmal generell, was erfahren wir über Gott dort? Was ist Wesen und was ist das, wie er sich dort Habakuk offenbart? Was sind meine persönliche Warum- und Wieso-Fragen? Was ist das, was mich umtreibt und habe ich den Mut, diese Fragen Gott ehrlich eben zu stellen? Oder habe ich das Gefühl, so darf man mit Gott nicht reden? Er ist doch der Schöpfer des Universums und hat Ehre verdient und nicht irgendwie solche Fragen. Und dann vielleicht diesen Sprung zu sehen, einerseits vom Anfang und dann vom Ende. Wie redet Habakuk dort? Was ist diese Reise, auf die er sich begeben hat? Was hat er erkannt? Und was fehlt mir, dass ich diesen Wandel, diese Reise auch nachvollziehen kann? Was ist es das? Und komme ich damit zu Gott und vielleicht zu einem Vertrauten aus dieser Gemeinde, wo du sagst, hier, ich komme an diesem Punkt nicht weiter? Was könnte auf deinen Steintafeln stehen? Und dann der Mut, es ruhig auch aufzuschreiben. Und nicht nur aufzuschreiben für einen selbst, kann sehr gut sein für die Erinnerung, dass man weiß, durch welche Täler man schon durch ist, aber auch, um damit zu bezeugen an andere Leute, so hat Gott an mir gehandelt. Das ist das, was ich erkannt habe. Und da beginnt Glaube eben auch dann aktiv zu werden. Die Frage ist, lohnt sich das Ganze? Sollte man nicht doch eher den Weg, die zwei, die ich erst skizziert habe, das Leugnen oder das Aufgeben, sollte man das nicht tun? Ich glaube, dass Paulus uns in Römer 8 so ein bisschen einen Link dazu gibt, wie oder eine Idee, warum dieses passiert. Ich möchte aus Römer 8 die Verse 28 und 29 lesen, gar nicht mehr arg viel dazu sagen, sondern die einfach stehen lassen und fragen, ist das ein Weg, den ich gehen möchte? Wir werden dann schließen mit einem Lied, wo ihr uns mit hineinnehmen werdet. Die Frage, kann ich getrost meine Dinge an Gott abgeben oder kann ich es noch nicht? Was fehlt da noch? Getrost. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Himmel jauchzt, Joben, alles muss einfach gut sein. Denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind, alles muss gut werden. Ist ja so das. Warum gibt's dann überhaupt diese Täler? Der Vers geht weiter, denn die er ausersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dass sie gleich sein sollten dem Bild seines Sohnes. Wir sollen Jesus ähnlicher werden. Wir sollen auf Jesus schauen, was sein Vorbild ist, was das ist, wonach wir gehen sollen. Und da kann es sein, dass so manche schwierige Zeit dazu genutzt wird, dass wir klarer und reiner in die Ewigkeit zu Jesus eingehen können, als es vorher gewesen ist. Wir sollen gleich dem Bild seines Sohnes werden, damit dieser der Erstgeborene unter vielen Geschwistern sei. Jesus nach, Jesus gleich. Amen.